Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
48, das war letztes Mal, 49 ist heute und vielleicht kommt dann in absehbarer Zeit auch mal die 50. Aber heute erstmal ganz herzlich Hallo zur 49. Motivklingel. Und ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, das, wie es so manchmal in meinen Folgen ist, eher entfernt von Fotografie anfängt und irgendwann dann doch anfängt, ein bisschen was damit zu tun zu haben und irgendwie dann, finde ich, doch wieder total viel damit zu tun hat. Nun ja, das Thema der heutigen Folge wurde durch den Olli, aka Apographon auf Twitter, an mich herangetragen. Und es ist ein Thema, was an sich relativ komplex ist und ich wäre auch wahrscheinlich ohne ihn überhaupt nicht drauf gekommen, es mir für eine Podcast-Folge vorzuknöpfen. Aber es ist, obwohl nicht ganz ohne, finde ich, super spannend. Ich habe mich gleich ein bisschen darin verloren und hatte hinterher Probleme, das wieder so weit einzudampfen, dass es überhaupt für eine Motivklingel-Folge taugt. Und ich hoffe, ich bringe das jetzt auch rüber, dass das eigentlich ein ganz interessantes Thema ist. Es geht heute um verschiedene Aspekte von Kommunikation und darüber, wie die uns auch als Fotografen beeinflussen, beziehungsweise wie diese Aspekte uns zwingen, uns mit bestimmten Rahmenbedingungen von Verständigung und der Aufnahme von Botschaften auseinanderzusetzen. Ich meine, müssen muss man als Fotograf sowieso eigentlich mal gar nichts, solange man sich ausschließlich für die eigene Schublade abmüht oder für den eigenen Bildschirm arbeitet. Aber in dem Moment, wo ich anfange, mit meinen, in Anführungszeichen, Werken auch andere zu beglücken oder zu konfrontieren, ist es vielleicht kein Fehler, gewisse Mechanismen zu kennen. Und so kriegen wir die Kurve vom Allgemeinen zum Speziellen sozusagen und fangen entfernt von der Fotografie an, aber ich komme im Laufe der Folge dann zur Fotografie zurück, versprochen hiermit. Also, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, und da sei es jetzt mal ganz gleich, ob in Worten oder in Bildern, zum Beispiel wie Fotos. In dem Moment, wo sie miteinander kommunizieren, setzen sie sich zueinander in Beziehung. Und das passiert exakt in dem Moment, in dem diese beiden Personen sich wahrnehmen. Sobald sie sich wahrnehmen oder wahrnehmen können, kommunizieren sie miteinander. Denn jedes Verhalten, was sie an den Tag legen, sprechen, nicht sprechen, Körpersprache, Körperhaltung, sich abwenden, sich einander zuwenden. Jedes dieser Verhalten hat einen kommunikativen Charakter. Paul Watzlawick hat deshalb mal formuliert, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das liegt daran, dass man sich eben nicht nicht verhalten kann. Also in dem Moment, zum Beispiel, wo der Olli, der die Folge bestimmt hat sozusagen, in dem Moment, wo der um die Ecke kommt und ich ihn sehe, kommuniziere ich mit ihm. Selbst wenn ich nichts sage und ihn zwar anschaue, aber ansonsten vollständig ignoriere oder indem ich ihn erst anschaue und dann weggucke, ich muss nicht mal etwas sagen, in dem Moment kommuniziere ich mit ihm. In der Kommunikation spielt neben der reinen Sachbotschaft eben noch das ein oder andere eine Rolle. Und zwar zum einen beim Sender der Botschaft und ganz wichtig auch beim Empfänger. Das sind so psychologische Aspekte und diese Aspekte der Kommunikation wurden schon von diversen Leuten untersucht, von ziemlich vielen, unter anderem von Watzlawick, den ich gerade eben erwähnt habe. Aber sehr bekannt dafür ist auch ein Herr, inzwischen emeritierter Professor, Friedemann Schulz von Thun. Der hat dazu mal ein Standardwerk geschrieben, das heißt Miteinander reden, Störungen und Klärungen. Klingt ganz furchtbar abstrakt, ist es aber gar nicht, hat sehr, sehr viel eigentlich mit unserem täglichen Leben zu tun. Dieser Mann, beziehungsweise sein Modell, das Vier-Seiten-Modell der Kommunikation, ist schon ziemlich strapaziert worden und der ein oder andere wird jetzt vielleicht auch sagen, oh mein Gott, muss das jetzt wiederkommen? Also ich habe einen Azubi in meinem Team auf der Arbeit, der hat so eine Kombi-Ausbildung gemacht, Studium und Ausbildung und der ist Betriebswirt, der ist daran nicht vorbeigekommen. Als Pädagogikstudent wird man daran ziemlich sicher nicht vorbeikommen und wenn man Kommunikation, also wenn man irgendwas mit Kommunikation gelernt hat oder wenn man Psychologie studiert hat, den Herrn Schulz von Thun, den hat man sicherlich rauf und runter betrachtet. Aber wie gesagt, ich werde auch diesmal wieder eines seiner sehr strapazierten, aber nichtsdestoweniger sehr treffenden Beispiele benutzen, um mal darzulegen, worauf ich eigentlich hinaus will. Also stellen wir uns mal die ganz klassische Alltagssituation vor. Ein Mann und eine Frau sitzen beim Abendessen. Mann kommt nach Hause nach dem Tag Arbeit. Frau hat vielleicht auch gearbeitet, hat ihm was gekocht. Und jetzt kann es zu einer Kommunikation über das Essen kommen, die damit beginnt, dass der Mann sagt, da ist was Grünes in der Soße. Und die unter Umständen damit endet, dass die Frau sagt, große Güte, wenn es dir nicht schmeckt, kannst du auch woanders was essen gehen. Und die Frage ist jetzt, was ist dazwischen eigentlich passiert? Und ich habe eben schon erwähnt, Kommunikation funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Da haben wir zum einen die Sachebene. Der Mann sagt, da ist was Grünes in der Soße. Dann gibt es die Ebene der sogenannten Selbstoffenbarung, die Ebene der Beziehung und die Ebene des Appells. So, und diese vier Ebenen, Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell, die gibt es nur für Sender und Empfänger der Nachricht. Also betrachten wir uns zuerst mal den Herrn. Der sagt, da ist was Grünes in der Soße. Da muss man erstmal nichts sagen, auf der Sachebene völlig klar. Auf der Selbstoffenbarungsebene sagt er damit ungefähr so viel wie, ich weiß nicht, was das ist. Auf der Beziehungsebene sagt er zu der Frau, natürlich sagt er es nicht wörtlich, sondern es steckt in der Botschaft, da ist was Grünes in der Soße. Auf der Beziehungsebene drückt er aus, du wirst es wissen, schließlich hast du die Soße ja gekocht. Und der Appell dahinter, unausgesprochen, aber dennoch für ihn relativ klar, sag mir, was es ist. So, und die Frau versteht den Mann jetzt ebenfalls auf diesen vier Ebenen. Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. Sachebene, da ist was Grünes. Soweit, so gut. Selbstoffenbarung, der will mir bestimmt sagen, es schmeckt ihm nicht. Beziehungsebene, der will mir damit bestimmt sagen, du bist eine miese Köchin. Und Appell, lass gefälligst das nächste Mal das Grüne weg. Und dann kommt es dazu, dass die Frau gereizt sagt, wenn es dir nicht schmeckt, kannst du woanders essen gehen. Scheinbar gibt es also für diesen zwischenmenschlichen Austausch so eine Art Grammatik, die über Subjekt, Prädikat, Objekt hinausgeht. Also die Art, wie die Botschaft vom Absender abgeschickt wird oder wie sie vom Empfänger verstanden wird, hat direkt was mit dem Erfahrungshorizont der beiden zu tun. So wird eine Frau, die im Leben noch nie für ihr Essen kritisiert wurde, weil sie vielleicht die Granatenköchin ist, überhaupt nicht davon ausgehen, vielleicht, dass die Botschaft, da ist was Grünes in der Soße, überhaupt Kritik beinhalten könnte. In dem Fall wird sie vielleicht einfach zu ihrem Kerl sagen, sag mal, du Dussel, hast noch nie eine Kaper gesehen? Und andersrum, wenn zwischen den beiden Partnern beständig Zoff herrscht, dann dürfte auch die harmloseste Sachbemerkung für ziemlichen Zündstoff sorgen. So, und wenn man jetzt den Bogen zurück zur Fotografie nimmt, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass vergleichbar zu der Sprachgeschichte eben es auch eine Grammatik des Sehens gibt und eine Grammatik des visuellen Verstehens und Verstandenwerdens. Und wenn das so ist, dann gelten diese Regeln wieder genau wie eben bei dem Gespräch Mann-Frau. Zum einen für den Fotografen, der Sender sozusagen, der ein Bild ja auch erstmal sieht, bevor er es aufnimmt. Und für den Betrachter des Bildes, den Empfänger der Botschaft, der auf dem Bild ja auch was sieht. Und ja, für diese Grammatik gibt es erstmal zwei ganz elementare Grundregeln. Bei den meisten Menschen ist die Wahrnehmung über die Augen auf zwei Dinge angelegt. Zum einen Identifikation und zum anderen Selektion. Was meine ich damit? Identifikation heißt, dass wir alles, was wir sehen, erstmal danach abklopfen, ob da was ist, was wir kennen. Also sehen heißt erkennen. Wir sehen besonders gerne, was wir kennen oder was wir erkennen. Das zweite ist Selektion. Wir sehen, was wir sehen wollen. Das mit dem Mitkriegen oder dem nur Mitkriegen, was man mitbekommen möchte, das gibt es ja auch beim Hören. Ne? Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die Dinge, die unangenehm sind, kriegt man tendenziell eher nicht mit. Und die Sachen, die man gerne hören möchte, die hört man auch, wenn der andere sie leise flüstert. Tja, und so ist das sozusagen in der Optik auch. Was bedeutet das aber auch für mich als Fotograf? Ich habe eben gesagt, diese beiden Grundregeln gelten für Fotograf, also Sender, wie auch für den Betrachter, ergo Empfänger. Das bedeutet, ziemlich sicher, also in meinem Fall ist das so, ich vermute mal, bei euch ist das nicht viel anders, dass ich, weil ich gewisse Sehgewohnheiten habe und Dinge in meiner Umwelt auf eine bestimmte Art und Weise betrachte, dass ich auch dazu tendiere, immer auf dieselben Motive loszugehen oder mich reizen ähnliche Dinge. Das muss nicht unbedingt ein Fehler sein, es kann aber dazu führen, dass ich über die Zeit nicht wirklich weiterkomme in meiner Fotografie. Kann dazu führen. Das heißt, man muss sich ab und zu auch eine neue Perspektive suchen, um als Sender, sag ich mal, für den Empfänger vielleicht auch wieder interessanter zu werden und auch um sich selber so sehr, sag ich mal, zu kitzeln oder aus der Komfortzone zu holen, dass man sich wieder aktiver mit Dingen auseinandersetzt. Ja, und wenn man sich diese beiden Grundregeln, die ich eben genannt habe, so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann ist es relativ schnell klar, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass der Betrachter eins meiner Bilder so wahrnimmt, wie ich es gesehen habe, als ich es aufgenommen habe. Er hat zum einen anderen Erfahrungs- und Wissensschatz, also hier wieder das Thema Identifikation. Er wird andere Dinge erkennen als ich, andere Dinge ja, kennen in meinem Bild. Und er hat einen anderen emotionalen Hintergrund. Er will also andere Dinge wahrnehmen. Ist auch nicht verkehrt oder beziehungsweise wundert auch nicht. Fotografie ist ein Teilgebiet menschlicher Kommunikation. Und so kann einem natürlich dämmern, dass neben den Grundregeln, die ich gerade eben genannt habe, das Vierseitenmodell, was der Herr von Thun so schön auf Alltagskommunikation angewendet hat, dass das wahrscheinlich auch nicht ganz spurlos an der Fotografie vorbeigeht. Und ja, man kann es tatsächlich auf Fotografie anwenden und es gibt jemanden, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Martin zur Mühle, der ist Fotograf in Luzern und der hat das Vierseitenmodell von Schulz von Thun auf die Fotografie adaptiert. Ich weiß nicht, ob er der Erste war, er hat es zumindest bestimmt am ausführlichsten getan. Er hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, einen sehr schweren, kostbaren Bildband und der heißt Die Magie der Fotografie oder Das Geheimnis herausragender Bilder. Bildanalyse nach dem Vier-Augen-Modell. Das Buch ist über 200 Seiten stark. Sehr hochwertig gedruckt, nicht ganz billig. Ich glaube, ich habe mir das vor 2 Jahren zu Weihnachten gewünscht, weil das nichts ist, was man mal so regelmäßig in sein Budget packt. Das ist nicht unbedingt einfache Kost oder nicht nur. Es ist also nicht so der Bildband, wo man nur durchblättert und sagt, oh hübsch, oh hübsch, oh hübsch und wie geil. Steckt ja auch ein bisschen Theorie drin. Aber er zeigt einem, wie man anhand dieser 4 Aspekte von Kommunikation, die er halt auf die Fotografie überträgt, Bilder analysieren kann. Bilder bewerten kann, einfach eine andere Art und Weise findet, Bilder zu betrachten, abseits der reinen Ästhetik. Und er präsentiert einem auch eine Reihe Übungen, nicht nur wie man Bilder betrachten kann, sondern auch wie man als Fotograf nach diesen verschiedenen Aspekten auch arbeiten kann, die schon berücksichtigt, während man fotografiert. Also das Buch ist zum einen interessant, um sehen zu lernen als Betrachter, um sich einfach noch stärker mit Fotografie auseinanderzusetzen, ist aber auch ein sehr spannendes Buch, um sich als Fotograf bewusst zu machen, mit welchen Mechanismen man es zu tun hat. Ich kann und werde das jetzt hier nicht im Detail auseinandernehmen. Ich habe sowieso schon das Gefühl, dass ich mit dem Thema ein bisschen in die Grenzbereiche gehe, dessen, was man in einem Podcast tun sollte. Ich kann das Buch aber empfehlen. Vielleicht findet man es auch in der Bibliothek, um sich einfach mal so ein bisschen da reinzulesen. Was ich jetzt tun werde, ist halt nur mal ganz kurz den Exkurs zu machen. Was hat er eigentlich getan mit diesem Vier-Augen-Modell und was hat das mit Fotografie zu tun oder was kann es damit zu tun haben? Er nennt das jetzt nicht mal 4-Seiten-Modell der Kommunikation, sondern bei ihm ist das 4-Augen-Modell. Und das beschreibt, wie Fotografien auf 4 verschiedenen Wegen auf den Betrachter einwirken. Er ordnet die 4 Seiten einer Nachricht folgendermaßen zu. Zum einen, wir hatten eben die Sachebene des Kommunikationsquadrat. Also wir erinnern uns, da ist was Grünes in der Soße. Und das entspricht laut zur Mühle der Formebene der Fotografie. In dieser Formebene gibt es verschiedene Elemente, Linien, Flächen, Formen, Kurven, Muster, Texturen, Farben und so weiter und so fort. Und die Komposition dieser beiden, dieser Elemente und die Anordnung dieser Elemente im Bild. Und ich zitiere ihn jetzt hier mal wörtlich. Er sagt, diese Elemente sind die Buchstaben und Wörter der Sprache der Fotografie. Die Gestaltung oder Komposition dieser Elemente entspricht dem Text der fotografischen Sprache. Zitat Ende. Diese Formebene ist also zumindest innerhalb eines gemeinsamen kulturellen Umfelds einigermaßen universell verständlich. Das heißt, diese Formensprache, Linien, Formen, Flächen, Kurven, Texturen und so weiter, die enthält eigentlich recht wenig Potenzial für Missverständnisse. Ist klar. Also das sind Dinge, die erkennt man quasi auf der inhaltlichen Ebene. Also die Formebene, das Formauge, entspricht der Sachebene in der Kommunikation, der Sachebene im Gespräch oder in der Kommunikation. So, jetzt hatten wir eben auch mal die Appellseite des Kommunikationsquadrats. Und auch für die gibt es ein Pendant in dem Vier-Augen-Modell von zur Mühle. Wir erinnern uns mal, es gibt da so einen Spruch in der Fotografie, den hört man auf Workshops, den hört man in Ausstellungen, den hört man in sehr, sehr vielen Podcasts, also wahrscheinlich auch in meinem oder in Happy Shooting oder wo auch immer. Und zwar ist das der, wenn einer gefragt wird, was macht eigentlich ein gutes Bild aus, dann antworten ziemlich viele, ein gutes Bild ist eins, das eine Geschichte erzählt. Das dürfte so jedem von uns ziemlich fest im Gehörgang pappen, dieser Satz. Und verwundert auch nicht. Bilder, die auf Reisen entstehen, zum Beispiel, können ja Einblicke in fremde Kulturen geben oder in Lebensweisen. Fotos, die Ereignisse dokumentieren, also Demonstrationen, Feiern, Festivals, Kriege. Diese Art Bilder haben sogar die Kraft, unsere Einstellung zu bestimmten Dingen zu verändern. Im Gegensatz zu einem Bild, in dem der Fotograf sich darauf beschränkt, zum Beispiel in abstrakter Form Flächen, Linien und Farben zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden, also ein Bild, in dem er auf der Formebene bleibt, kann die Aussage einigermaßen neutral sein. In einem Bild, das viel erzählt, also in einem Bild auf der Erzählebene, wie Zorn Mühlen es nennt, da wird Stellung bezogen. Der Fotograf bezieht Stellung zu dem Ereignis, das er beschreibt mit dem Foto. Eine neutrale Bildaussage ist relativ schwierig. Und auch der Betrachter wird in einem Bild, das eine Geschichte erzählt, irgendwo seine ganz eigene Geschichte sehen. Er wird Stellung zu dem beziehen, was er dort sieht. Entweder zustimmend, wenn er es vielleicht ähnlich sieht wie der Fotograf, oder wenn er einen anderen Erfahrungshintergrund hat, vielleicht auch anders. Aus diesem Grund wird diese Erzählebene der Appellseite des Kommunikationsquadrats zugeordnet. Das kennt man von Reportagefotografie, das ist ein ganz klassisches Beispiel hier für eine Art von Fotografie, die sich auf dieser Appellseite abspielt. Reportagefotografie ist in der Regel oder sehr häufig etwas Hochpolitisches, also eine viel, viel Aussage mit verbunden, viel, viel Stellungnahme mit verbunden. Und je besser sie ist, desto betroffener macht sie einen. Ja, und jetzt bleiben noch zwei Aspekte über. Zum einen die Beziehungsebene des Kommunikationsquadrats und die Seite der Selbstoffenbarung. Fangen wir mit der leichteren an, die Beziehungsebene. Habe ich eben schon mal gesagt, jemand nimmt ein Bild anders wahr, je nachdem, welche Erfahrungen er im Leben gemacht hat. Und wenn zwei Leute zwei völlig verschiedene Erfahrungen gemacht haben oder einen völlig unterschiedlichen Erfahrungshintergrund haben, dann werden sie ein und dieselbe Szene unterschiedlich beurteilen. Und das liegt daran, dass wir halt Emotionen grundsätzlich vor dem Hintergrund unserer Erfahrung aufnehmen und abspüren. Und damit wird diese Beziehungsebene in diesem Fall bei zur Mühle zur Gefühlsebene. Der Fotograf wird in der Art und Weise, wie er etwas fotografiert oder wie er eine Situation in Szene setzt, Gefühle ausdrücken vor dem Hintergrund dessen, was er schon erlebt hat in seinem Leben. Und jetzt sind wir auf einem Gebiet, das sehr, sehr schwer beschreibbar ist. Also diese Formebene, diese inhaltlichen Geschichten, vielleicht auch das Vermitteln von, das Erzählen von Geschichten in Bildern oder das Stellungnehmen, das ist noch etwas, das kann man bis zu einem gewissen Punkt üben. Vor allen Dingen diese Formebenengeschichte, das ist Kompositionsübungen, Workshops, Bücher lesen und. Also das kann man, dieses Sehen lernen auf der Form, ja, auf dieser formellen Geschichte, das kann man lernen. Das kann man sich antrainieren. Das mit dem Geschichten erzählen, wahrscheinlich ein Stück weit auch. Vor allen Dingen, wenn man viel reist, wenn man offen ist für andere Eindrücke, offen für andere Ideen, dann wird das wahrscheinlich mehr und mehr Eingang in die Fotografie finden. Emotionen in Bildern zu transportieren, ist etwas, was man, glaube ich, relativ schwer lernen kann. Vor allen Dingen, weil man auch nicht gleich weiß, wie es bei jemandem ankommt. Und ich glaube, an der Stelle führt, wenn man weiterkommen will, wenn man lernen will, kein Weg daran vorbei, mit anderen über eigene oder fremde Bilder ins Gespräch zu kommen. Und das meint ein bisschen mehr, als die Bilder auf Flickr oder auf 500px zu setzen und zu warten, bis einer schön gesehen sagt. Sondern meint wirklich, sich auszutauschen über Bilder, auch auszutauschen über diesen formellen Aspekt hinaus. Also über die Themen, ist das scharf, sitzt das Licht, ist die Komposition richtig, habe ich die Drittelregel beachtet, ist das ein schönes Bild oder ist das kein schönes Bild. Also über diese inhaltlich formellen Geschichten hinaus, sondern wirklich mit Leuten über Bilder reden, was passiert mit mir, wenn ich die anschaue. Was habe ich ausdrücken wollen, als ich es gemacht habe als Fotograf und der Abgleich des dieser Dinge. Also das ist wirklich ein Appell, gemeinsam an der Fotografie zu arbeiten und es nicht im stillen Kämmerlein zu tun. Und noch schwieriger wird es, wenn man jetzt in diese Selbstoffenbarungsgeschichte geht. Also das nennt er zum Mühlen die Ich-Ebene in der Fotografie. Was kann ich eigentlich transportieren von mir als Persönlichkeit in einem Bild? Also über eine momentane Emotion hinaus, sondern wie kann ich es schaffen, mich als Fotograf in diesem Bild, meine Haltung zum Leben darin abzubilden? Und wie nimmt der Betrachter das eigentlich auf? Also welche Haltung hat der zu dem, was ich da im Bild habe? Also das ist jetzt dieser Aspekt, da kommen wir schon so ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich Kunst und was nicht? Man redet ja sehr häufig davon, dass etwas Kunst ist. Ja, wenn die Persönlichkeit des Künstlers, wenn die Persönlichkeit des Schaffenden da irgendwie mit drin ist. Und das ist dann auch immer der Moment, wo man eigentlich über gewisse Dinge sehr, sehr, nur noch sehr wenig Zugang findet, sich wirklich auf einer sachlichen Ebene dazu zu unterhalten. Also wenn man mal so Beuys betrachtet, der mit seinen Fettecken, dann kenne ich nicht besonders viele Leute, mit denen ich mich auf einer vernünftigen Ebene über Beuys unterhalten kann. Ich kenne zwei Leute, die haben bei ihm gelernt. Die können mich stundenlang dazu zutexten, die haben eine Beziehung dazu und die wissen, weil sie ihn auch kennen, was für ein Teil seiner Persönlichkeit, was für eine Haltung gegenüber gewissen Dingen in diesen Fettecken ausgedrückt ist. Aber weil das so stark polarisiert, polarisieren vielleicht auch als ein Ausdruck, wann etwas Kunst ist und wann nicht, ich weiß es nicht. Weil das so stark polarisiert, kann jemand, der damit überhaupt nichts anfangen kann, der da keine Haltung zu hat, hat normalerweise nicht mal das Interesse, sich damit auf der formal-inhaltlichen Ebene auseinanderzusetzen. Also das sind jetzt, wenn man das mal ganz grob anguckt, haben wir in der Fotografie, also ich habe jetzt die vier Aspekte von der Kommunikation mit Herrn zur Mühles Hilfe mal auf die Fotografie übertragen. Aber ganz grob können wir sagen, wir haben zwei große Bereiche. Wir haben inhaltlich ästhetisch und wir haben emotional. Und inhaltlich, ästhetisch, diese Ecke ist halt das, was man wahrscheinlich trainieren kann, was man üben kann. Und dieser emotionale Aspekt ist der, wenn man sich dem zugänglich machen will, wenn man auf der Ebene weiterkommen will in der Fotografie, dann wird, denke ich, kein Weg daran vorbeiführen, sich regelmäßig mit anderen Leuten über seine Bilder zu unterhalten. Also, ich weiß nicht, in Fotoclubs zu gehen, möglicherweise. Oder Workshops zu machen, vielleicht auch das. An Fotowalks teilzunehmen, in Ausstellungen zu gehen, selber. Und zwar, und vielleicht auch gemeinsam mit anderen, sich Bilder angucken, sich darüber unterhalten. Und wenn man die Möglichkeit bekommt, auch selber auszustellen. Ich habe das schon mal erzählt. Also ich habe ein einziges Mal in einem kleinen Rahmen etwas ausstellen können bisher. Und das war das Spannendste für mich überhaupt. Neben dem ersten stolzen Moment, sein Zeug an der Wand hängen zu sehen, das Spannendste war, dass die Leute auf mich zukamen und ihnen erzählt haben und mir erzählt haben, wie es ihnen dabei ging, sich das anzugucken, welches Bild ihnen besonders gut gefällt und warum. Und welches Bild sie anspricht und warum. Das ist eine Erfahrung, die möchte ich eigentlich lieber heute als morgen nochmal machen. Und diese Art Gespräche, die haben mir so viel Interessantes über meine Fotografie erzählt und darüber, wie sie ankommt bei anderen Leuten, das ist eine extreme Lernerfahrung. Könnte ich nicht genug von bekommen. Das würde ich unglaublich gerne regelmäßig wieder haben. Sicherlich nicht besonders einfach. Aber ich denke, dass das das tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir die kreativen Aspekte von Fotografie angucken wollen. Also ich meine, Komposition und all das ist wichtig und Schärfe ist sicherlich für das ein oder andere Bild auch wichtig und richtig. Auch sein Material kennenzulernen und zu wissen, wer damit arbeitet, ist wichtig. Das ist alles Handwerkszeug, was letztlich auch auf die Kreativität einzahlt. Aber da gibt es halt noch diesen emotionalen Aspekt in der Fotografie, der ganz natürlich ist, weil Fotografie eben eine Ausdrucksform von Kommunikation ist. Diesen emotionalen Aspekt werde ich nur durch Austausch erfahren. Mich hat das im letzten Jahr unglaublich fasziniert oder was hat mich total begeistert. Wir sind in Toronto gewesen, Chris und ich, und wir haben dort uns die Räumlichkeiten eines lokalen Vereins angesehen oder man könnte es auch Fotoclub nennen. Aber es war irgendwie dieser ganze verstaubte Aspekt, den man hier so bei Fotoclub im Kopf hat, der fehlte da einfach. Also es waren eine Reihe von Fotografen, es war sicherlich eine etwas größere Gruppe, die sich zu einem Verein zusammengeschlossen haben, einen jährlichen Beitrag entrichtet haben. Der war jetzt aber gar nicht hoch. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt $100 betrug, dieser jährliche Beitrag. Und von diesen Beiträgen haben sie sowohl Räumlichkeiten gemietet, schicke, helle Räumlichkeiten in einem alten Fabrikgebäude. In dem war untergebracht Raum für Ausstellungen. Da war die Verwaltung drin von diesem kleinen Verein. Da war eine riesengroße Dunkelkammer drin. Sowohl mit einem klassischen Nassbereich, wo man dann so vor sich hinpanscht, als auch mit dem Trockenbereich, wo dann die Vergrößerer stehen. Und diese Räumlichkeiten konnte man dann als Fotograf zum Teil halt unentgeltlich nutzen, weil man schon diesen jährlichen Beitrag bezahlt hat und zum Teil aber auch gegen Miete, also Dunkelkammer, dann irgendwie, weiß ich nicht, $11 für Nachmittag oder so. Und was der Jean uns erzählt hat, unser Freund, der da auch Mitglied ist, der hat gesagt, da findet halt unglaublich viel Austausch statt. Da stehen Leute nachmittagelang nebeneinander an den Vergrößerern, nebeneinander in der Dunkelkammer und schauen und beraten sich gegenseitig, lernen voneinander und miteinander, geben sich Feedback über ihre Bilder, gehen zusammen fotografieren, arbeiten das nachher zusammen aus, arbeiten gemeinsam an Ausstellungen zu bestimmten Themen. Und da ist Feedback halt als anders gelagert als bei Flickr. Da geht es halt eben nicht um schön gesehen oder da ist auch kein kommerzieller Background. Es gibt manchmal auch kommerzielle Gründe, warum man Feedback bekommt oder nicht bekommt. Die Hidden Agenda hinter diesem Feedback wird wahrscheinlich kleiner. Also ich denke mir, das ist eine Art von Zusammenarbeit, von der man extrem viel lernen kann. Und bei mir hat das ein ganz starkes Oh, das möchte ich auch gerne ausgelöst. Nur ich habe hier in Deutschland noch nichts Vergleichbares gesehen. Also es gibt ab und zu mal Mietdunkelkammern, aber das ist meistens eine reine Geschichte des Kostenteilens, wo Leute sich zusammen in einen Raum und Papiere und Ausrüstung anschaffen, damit sie es nicht alleine finanzieren müssen. Aber die sehen sich oft nicht, arbeiten an getrennten Tagen in diesen Räumlichkeiten und Austausch findet kaum statt. Nun habe ich Glück, dass ich einen Partner habe, der auch sehr gerne fotografiert, der das professionell macht. Wir tauschen uns viel aus. Aber das könnte auch noch mehr sein, damit es einfach etwas Normaleres wird, damit man ungehemmter und angstfreier umgeht mit diesem ich zeig dir was, du zeigst mir was und wir unterhalten uns darüber. Also das ist nochmal die Anregung. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Möglichkeit finden, sich vielleicht auch mal zusammenzutun. Von einigen weiß ich, dass sie es schon gemacht haben. Von anderen weiß ich, dass sie ein Fotoclub sind mit mehr oder minder großem Erfolg. Betreibt Fotografie nicht alleine im stillen Kämmerlein. Geht raus mit euren Bildern und seid offen für Feedback, seid offen für Kritik und lernt voneinander. Das ist, glaube ich, mindestens so viel wert, wie Bücher zu wälzen oder Experten zu befragen, sich gemeinsam an ein Thema heranarbeiten. Und vergesst darüber nicht, dass da sehr, sehr viel auch subjektive Ansicht drin ist. Das war das, was ich eigentlich mit der heutigen Folge sagen wollte. Es sind halt sehr, sehr viele Aspekte im Thema Fotografie, weil es Kommunikation ist. Und ich zitiere jetzt nochmal einmal abschließend den Herzog Mühle. Er sagt, das Formauge bietet visuellen Genuss, das Erzählauge berichtet aus dem Leben, das Gefühlsauge nimmt Emotionen wahr und das Ich-Auge zeigt die Sprache des Künstlers. Das sind jetzt die vier Aspekte, in denen wir alle noch super viel dazulernen können, vermute ich mal. Und ist doch toll, wenn man ein Thema hat, wo noch so viel Luft ist sozusagen. Ja, bevor ich hier heute zumache und mich mein Rekorder wieder verlässt, weil ich zu viel geredet habe, Ist nämlich eben schon mal passiert. Ich musste meine Aufnahme nochmal neu starten. Sei da noch kurz erwähnt, dass es dieses Jahr noch zwei Workshops gibt, an denen ich beteiligt bin. Das ist zum einen am 13. und 14. Oktober der Motivklingel-Workshop in Tübingen. Rund um das Thema ja, Fotoanlässe schaffen, kreative Aspekte in der Fotografie und weg von der Technik hin zu Übungen, die einen so ein bisschen stimulieren, Fotografie mal anders anzugucken. Und dann gibt es noch für die Analogfreunde unter euch einen Einsteiger-Workshop Punchen, absolut analog 1, am 3. und 4. November, auch in Tübingen, in den Räumlichkeiten von Top Floor Productions. Ja, wer Lust hat, der Analog-Workshop ist fast ausgebucht. Ich glaube, es gibt noch einen Platz, vielleicht auch noch zwei. Also da ist flottes Anmelden angesagt. Und auch im Motivklingel-Workshop gibt es schon Buchungen, aber da ist noch Platz drin. Erfreulicherweise ist bisher die Frauenquote recht hoch. Und ja, meldet euch an, wenn ihr Lust habt. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, sich gemeinsam mit dem Thema Fotografie zu beschäftigen und sich auszutauschen. Ich weiß, dass es noch eine Aufgabe zu besprechen gibt, aber das werde ich heute nicht mehr schaffen. Das hoffe ich dann in eine der nächsten Folgen zu nehmen. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns noch einmal oder wir hören uns noch einmal, bevor ich in meinen jährlichen Fotourlaub entschwinde. Ansonsten bleibt mir nur, euch gutes Licht zu wünschen und ja, geht raus fotografieren und zeigt euch mit eurer Fotografie. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.